Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zu Über Pop Folge 20, dem ersten Teil unseres kleinen Sommerrückblicks. Wir sprechen über zwei Konzerterlebnisse, Ryan Adams und Depeche Mode. Und außerdem über drei Filme, die im Kino liefen dieses Jahr. Und zwar Dunkirk von Christopher Nolan, The Beguiled von Sofia Coppola und Valerian and the City of a Thousand Planets von Luc Besson. Und jetzt geht's los.
Ich würde anfangen einfach mit einem Konzert, weil ich glaube, du eh auf viel mehr Konzerten bist als ich momentan. Und ich war nur auf einem Konzert, was wir auch in einer vergangenen Folge schon thematisiert haben, nämlich habe ich mir Ryan Adams im Tempodrom angehört.
Ah, wann war das?
Das war jetzt am, ach Gott.
Schon eine Weile her.
Am Ende meiner Sommerferien tatsächlich, am Ende meines dreiwöchigen Sommerurlaubs. Boah, 26. Juli? Nee. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, kann sein.
Also ist auch gar nicht.
Und das war
ist
gut?
Auch gar nicht so relevant. Es war irgendwie nett, aber ich war erschrocken, wie wenig es mich dann tatsächlich doch wirklich berührt hat. Das ist echt eine interessante Erfahrung gewesen, weil ich habe den zweimal in München gesehen. Einmal in der Muffathalle, die so also eine sehr bekannte Konzertlocation einfach in München ist, aber auch relativ nicht so riesig groß. Und da hat er mit seiner damals noch Hausband The Cardinals gespielt. Und die haben einfach ziemlich auf die Kacke gehauen, aber sie haben auch auf die Verstärker wirklich draufgehauen. Es war eines der lautesten Konzerte, die ich gehört habe. Vor allem, weil
damals in München.
Weil da auch gerade, glaube ich, wenn ich mir sicher bin, Cold Roses oder Jacksonville City Nights, das war so eine Phase in seinem Schaffen, wo er so drei Alben pro Jahr gemacht hat. Und ich glaube, es war gerade Cold Roses erschienen, so was so ein bisschen in so ein Amerikaner, in so ein Country-Stil eigentlich rübergeht. Und in dem Konzert war es halt komplett anders. Es war halt so laut, übersteuert, sehr, sehr viel Improvisation, eher so ein bisschen in Richtung Grateful Dead dann auch, die er da irgendwie die ganze Zeit referiert hat und ich glaube auch so ein bisschen einfach sehr, sehr druff. Und dementsprechend bin ich ein bisschen mit, glaube ich, auch Angst um meine Ohren in dieses Konzert jetzt dieses Jahr in Berlin reingegangen. Wohl wissend aber auch, dass er, das ist ja jetzt, also das war 2006 in der Muffathalle und da liegt jetzt ja schon wirklich, liegen ja 11 Jahre dazwischen, in denen er ja ziemlich viel, also in denen er einen kompletten Hörsturz beziehungsweise so eine Innenohrkrankheit hatte, die jetzt auch immer noch sich so auswirkt, dass er keine Blitzlichter erträgt, dass auch vor jedem Konzert eindringlich gewarnt wird, man soll nicht mit Blitz fotografieren, weil er sonst so einen Rückfall in diese Krankheit kriegt und so, was halt riesige Kopfschmerzen und so bedeutet. Er war dann irgendwie mit verschiedenen Frauen zusammen, hat sich wieder getrennt und jetzt gerade war es, glaube ich, auch wieder so eine Trennungsphase. Er ist aber auch so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Also kurz gesagt, man hat schon gemerkt, er ist in einer anderen Phase seines Schaffens drin. Er ist ein bisschen runtergekommen und aber auf eine Art und Weise dann auch wieder aufgedreht, die dann eher so, weiß nicht, so spät Midlife-Crisis-mäßig rüberkommt, dass er dann extra Metal-T-Shirts noch anzieht und sich so ein bisschen in Rock-Posen wirft, die aber dann nicht mehr so vital wirken, wie es dann so vor 10 Jahren vielleicht war, sondern die dann eher so ein bisschen bemüht wirken. Und auch die Improvisation, die dann damals 20 Minuten gedauert hätte von demselben Song, die ist dann immer noch toll, die dauert dann aber halt nur noch 8 Minuten. Also alles so ein bisschen ein Abglanz vergangener Zeiten und auch nicht mehr so der komplette Wegblaseffekt, obwohl er sich wirklich ins Zeug gelegt hat, hat ein langes Set gespielt, hat quer durch alle Alben durch Songs gespielt, hat mit dem Publikum gescherzt. Und es war einfach schön, das nochmal abzuhaken, weil ich glaube, ich hätte mich auf jeden Fall geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte, aber so der richtige Wow-Effekt war es nicht, was sich bei mir dann auch zuletzt dann damit deckt, dass ich auch mit dem Prisoner, mit dem aktuellen Album, nie so richtig warm geworden bin, einfach.
War das denn live auch so ein bisschen so dieser Springsteen-mäßige Stadion 80er Jahre Hall of the Snare Sound? Oder
wie, ja, ganz wie unterschiedlich, das? Ganz unterschiedlich. Also er hat ein paar akustische Lieder gespielt, er hat ein paar Mal wirklich diese Stadionposen, wie ich gesagt habe, gemacht und das auch sehr ausgekostet, aber er kann immer noch so die Register alle bedienen, dass er auch wirklich Oh My Sweet Carolina spielt, was so einer seiner absoluten Herzschmerzlieder ja ist, und dann halt so die Stücke jetzt Do You Still Love Me oder Give Me Something Good, wo es halt wirklich dann, die dann eher so Gitarrenbretter sind und auch so ganz zelebriert. Das kann er immer noch, das kann er immer noch beides sehr gut bedienen. Das war so mein einziges Konzert jetzt diesen Sommer und eine durchwachsene Erfahrung, sage ich mal.
Ja, ich habe auch eine durchwachsene Konzerterfahrung. Ich muss gerade überlegen, das war das letzte Konzert, auf dem ich war. Das ist jetzt auch schon über einen Monat her. Anfang Juli war ich in Gelsenkirchen in der Arena auf Schalke und habe mir tatsächlich Depeche Mode angeguckt. Das war allerdings tatsächlich so für mich so ein Fall von, das wollte ich halt immer mal machen, und hinterher habe ich mir auch gedacht, okay, das kann ich jetzt auch abhaken, habe ich jetzt mal mitgenommen. Also, weil eben Stadion, wir waren, das ist halt ein Fußballfeld, auf dem du da stehst, und wir waren in der hinteren Hälfte, weil wir hatten zwar Innenraumkarten, aber die günstigeren, die dann hinter der Mittellinie waren, und die hatten nichts Besseres zu tun, als nicht nur einen Technikturm, sondern auch noch irgendwie einen T-Shirt-Stand da an die Mittellinie zu stellen. Und von der Entfernung her siehst du halt irgendwie mehr auf Leinwänden. Du kannst halt erahnen, okay, du weißt jetzt, wer welches Bandmitglied ist, das du sehen kannst auf der Bühne. Aber ja, einmal das, diese Entfernung. Aber es ist Depeche Mode, und das kam trotzdem halt die Stimmung auf, spätestens dann im Mittelteil und in der zweiten Hälfte, wenn dann noch mehr die alten Hits gespielt werden. Was ich auch irgendwie sehr zu meiner Schande gestehen muss, das ist halt nur mal der Grund, warum man zu Depeche Mode geht. Man geht nicht zu Depeche Mode, um die Sachen zu hören, die sie jetzt in den letzten 10 Jahren gemacht haben, oder die Songs vom neuen Album. Selbst wenn die nicht schlecht sind, sind das nicht die Sachen, die man irgendwie live hören möchte. Also deswegen ging es mir zumindest so, dass irgendwie so die erste halbe Stunde nicht so richtig die Stimmung aufkommen wollte, und erst dann, als dann wirklich so die richtigen Kracher kamen, also irgendwie dann so ein Enjoy the Silence zum Schluss oder Everything Counts, ist halt live einfach ganz toll, wenn dann irgendwie ein paar zigtausend Leute da mitsingen. Also ist so ein Fall von, war eine nette Erfahrung, aber so viel Geld muss ich dann auch nicht nochmal ausgeben, um die nochmal zu sehen. Das kann ich jetzt abhaken. Mhm. Ja, also, und was vollkommen anderes, was ich im September machen werde, ist, da gehe ich, das ist jetzt auch schon nur noch 3 Wochen hin oder so, das letzte Konzert im Underground in Köln, das er zumachen muss.
Habe ich ja gelesen.
Ich weiß nicht, ob das auch abgerissen wird, ne, aber das spielt das letzte Konzert, eine Schweizer Dubband, die ich schon lange habe sehen wollen, und jedes Mal, wenn die auf Tour sind und in Köln spielen, spielen die auch im Underground, und so spielen die jetzt auch wieder im Underground. Die heißen Dub Spencer und Trans Hill. Mhm. Und das ist so eine Schweizer Band, die, also, ja, wie gesagt, machen halt Dub mit, aber so Gitarre, Bass, Schlagzeug, ein Keyboarder haben sie, glaube ich, auch noch, und haben mindestens ein Album gemacht, wo sie nur Covers drauf haben, und haben dann so Sachen wie Smoke on the Water, oder sie haben auch ein Album gemacht, wo sie, glaube ich, nur The Clash covern als Dub-Version. Und sie haben ein Konzeptalbum gemacht, basierend auf Texten von William S. Burroughs. Naja, auf jeden Fall interessant und stelle ich mir das auch live interessant vor. Das ist am 15. September im Underground in Köln. Da bin ich mal gespannt drauf. Das kostet auch nur 15 € Eintritt. Das ist auch irgendwie schön, wenn man irgendwie überlegt, Depeche Mode kostet 80 oder so. Und dann gehst du im Vergleich zu sowas und bezahlst nur 15. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte fast noch nachher das bessere oder intensivere
Ja, das ist schon so
Konzerterlebnis
ein
sein.
Mitnahmeerlebnis, ja.
Ja, also das, aber das zu Konzerten,
Ja.
was ich, ja?
Ich wollte gerade schon umschwenken, ja, weil so also,
Ja, schieß los.
Film würde mir jetzt als nächstes einfallen. Da habe ich, oder zumindest so, was mir jetzt zuletzt, was jetzt am aktuellsten ist, Dunkirk, Valerian, dann der neue von Sofia Coppola, The Beguiled, Die Verführten und The Dark Tower. Die vier Filme habe ich, glaube ich, jetzt zuletzt gesehen, wenn man es in der Reihenfolge.
Meine Güte, da hast du ja, also da müsste man ja eigentlich sagen, dass du deine Hausaufgaben viel besser gemacht hast als ich, weil ich habe keinen davon gesehen. Also Sofia Coppola hatte ich nicht mal mehr mitbekommen.
Auf einer,
Zu
und also wenn ich
Dunkirk.
es jetzt so spontan gewichten würde, diese vier Filme.
So unterschiedlich die auch sind. So, die sind ja schon relativ unterschiedlich, die
Ja,
Filme.
aber man kann ja wirklich mal sagen, so rein subjektiv, völlig ins Blaue hin, also so einfach vom Gefallen her, ne? Würde ich, hat mir The Dark Tower am besten gefallen.
Echt? Okay.
Dann, Dunkirk fand ich schon beeindruckend auf eine Art und Weise, aber dann doch nicht so sehr. Und fand ich auch im Nachhinein so ein bisschen noch kritischer, als ich so die Artikel danach gelesen habe, dass er halt auch ein bisschen unsauber ist und ein paar Sachen auch irgendwie nicht richtig darstellt und auch so die, ja, so einfach dann so ein bisschen der Dramaturgie des Films die Faktizität opfert und auch das Verhältnis zwischen den Engländern und den Deutschen oder die Deutschen zum Beispiel nie als Deutsche, sondern nur als The Enemy immer nur bezeichnet werden und auch die Wehrmachtsgräuel, die zu der Zeit auch schon durchaus, weil es ja noch am Anfang des Zweiten Weltkrieges war, schon gab. Sowas wird halt überhaupt nicht gezeigt. Es ist halt echt nur diese wirklich klaustrophobische Situation am Strand. Das wurde ihm schon auch dann vorgeworfen. Und auf der anderen Seite Valerian, der ein ganz anderer, der ein total bunter Science-Fiction-Film ist von Luc Besson, der so ein bisschen diese fünftes Element-Stimmung wieder neu aktualisiert. Der ist total unterhaltsam, total bunt und wie so ein schönes Märchen, aber dann auch wieder so ein bisschen.
Aber hat das denn wirklich Substanz? Weil ich habe jetzt nur so gehört, also ich habe so, was ich darüber gehört hat, hat mich dazu gebracht, dass ich den Film dann doch nicht unbedingt im Kino sehen wollte, obwohl das wohl ein Film ist, der visuell so eindrucksvoll ist, dass er sich wahrscheinlich deswegen wohl lohnt, den im Kino zu schauen.
Ich glaube,
Aber
es sind
ansonsten
beides,
hat der Film
sowohl
dann wahrscheinlich auch
Valerian
nicht so
als
viel
auch
zu bieten.
Dunkirk sind Filme, die sich visuell lohnen. Dunkirk lohnt sich, glaube ich, sehr, sehr auf einem IMAX mit 35 mm. Das habe ich leider auch nicht geschafft, weil es immer ausverkauft war. Weil man wirklich diese Immersion, von der da so gesprochen wird, offenbar erleben kann. Und es gibt schon ein paar Szenen,
Ja, aber
wo man wirklich
ich
die.
habe Kriegsdienst verweigert. Ich will mich dann nicht unbedingt in den Zweiten Weltkrieg immersieren. Also es ist so. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, das war der Wolfgang Schmidt Junior, der die Filmanalyse auf YouTube macht. Der meinte, dass es keinen Antikriegsfilm geben kann. Weil wenn man einen Film über Krieg macht, dann verherrlicht man Krieg immer, selbst wenn man die Mission nicht unbedingt hat. Also das fand ich ein interessantes Statement. Weil das ist auch so ein Grund, warum ich das. Also Faktizität hin oder her, es ist ein Spielfilm. Da finde ich das jetzt irgendwie nicht so schlimm, wenn das nicht faktisch ist. Ich finde es dann eher problematisch, wenn man sagt, so, der Film, also ja, also sagen wir so, ich finde überhaupt nichts problematisch. Ich persönlich denke mir nur so, ich habe kein Interesse daran zu sehen, was Christopher Nolan aus Dünkirchen macht. Ganz einfach. Also das ist wirklich so, ist das hat das Lustige war, ich glaube, wir haben ja so eine Art Jahresausblick gemacht, wo ich von dieser Liste mit den 36 Filmen, die allesamt Fortsetzungen, Adaptionen, Remakes oder Sequels und so weiter sind. Und da bin ich ja auch über Dunkirk gestolpert, der eben in Anführungsstrichen ein origineller Stoff ist, also auf jeden Fall kein Remake, Sequel und so weiter. Aber da habe ich irgendwie gleichzeitig auch gedacht, so, das ist ja schön, was Christopher Nolan für große Ambitionen hat. Aber da wusste ich auch da schon, es ist ein Kriegsfilm. Ich gucke mir prinzipiell nicht so gerne Kriegsfilme an. Also ich erinnere mich dunkel daran, Saving Private Ryan gesehen zu haben. Und ich vermute, dass Dunkirk 2,5 Stunden lang wie die eine Sequenz Private Ryan sich anfühlt.
Nee, also da kann ich dich beruhigen, so ist er nicht. Weil er die ganze Melodramatik und auch dieses Schockmäßige von Private Ryan eigentlich nicht hat. Also er zeigt dann doch relativ nüchtern einfach. Und ich glaube, deswegen kann man schon auch den Film, also man, oder dafür sprechen, dass es so Filme auch geben kann oder auch, dass es jetzt nicht total verwerflich ist, so einen Film zu drehen, weil er halt einfach dieses Setting nutzt, er zeigt halt einfach auch, wie Menschen mit so extremen Situationen umgehen oder wie sich so eine Situation entwickelt, wenn man in so einem Setting eingeschlossen ist und wie auf verschiedenen Handlungsorten jeweils damit umgegangen wird. Am Schluss kann er sich nicht ganz davon befreien, auch so ein bisschen pathetisch, so ein bisschen nationalistisch-britisch dann zu sein, so. Dann wird eine Churchill-Rede eingeblendet und was weiß ich.
Ach ja, mit dem Fight Them on the Beaches, ne?
Aber
weißt du was übrigens, das ist übrigens faszinierend. Diese Rede, davon gibt es historische Aufnahmen. Diese historische Aufnahme wurde allerdings von Churchill erst nach dem Krieg aufgenommen. Das ist irgendwie, das, ich weiß nicht, warum ich das weiß. Warum weiß ich das und warum finde ich das jetzt nicht wieder? Weil diese Rede hat er, glaube ich, im Parlament gehalten. Und
naja, nachträgliche Mythenbildung halt, ne?
Naja.
Es wurde wahrscheinlich, nicht aufgenommen oder wurde nur einmal gehalten und dann hat er sie halt nochmal für die Nachwelt aus sicherer Distanz sozusagen dann aufgenommen, ja. Naja, aber kann man dafür oder dagegen sprechen, glaube ich, gegen diesen Film?
Ja, aber der Punkt ist halt der, ich finde es halt schwierig. Also ich muss gestehen, ich bin ein Stück weit vergnügungssüchtig, beziehungsweise erwarte mir von einem Film Eskapismus. Ich möchte gerne, ich gucke mir durchaus auch Sachen an, die mich nicht nur zum Lachen bringen oder aber mit Spannung erfüllen, sondern auch Dinge, die mich in Anführungsstrichen traurig machen oder was auch immer. Aber irgendwie Krieg gehört nicht zu den Sachen, in die ich mich gerne fliehe. Also das ist halt so, ja, also es ist nicht für mich, ich hab da auch neulich mit irgendwem drüber diskutiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber ich weiß, dass dieser Film einfach nicht für mich ist. Also das ist so, ich versuche da, ich weiß, dass ich mich dazu zwingen muss. Also ich habe auch bis heute noch nicht Requiem for a Dream gesehen, von dem ich irgendwie weiß, wie gut er sein soll, aber das ist so ein Film, von dem auch viele sagen, dass man den nur einmal guckt und dass man den nie wieder gucken will. Und ich habe, weiß Gott, wie oft diesen Soundtrack gehört, ich habe noch nicht den Film gesehen. Aber weil ich irgendwie denke, so will ich mir das wirklich antun. Aber wahrscheinlich gucke ich mir, wenn ich ihn dann irgendwann mal endlich sehe, sage ich dann hinterher auch so, okay, das war jetzt irgendwie aber auch nicht, halt nur halb so wild. Aber ich werde es irgendwann mal rausfinden. Und Dunkirk, also wenn auch jetzt auf der Dark Tower war der beste, war denn jetzt Dunkirk von den vieren der für dich der Film, den du am wenigsten empfehlen würdest?
Nee, der am wenigsten empfehlenswerte ist tatsächlich der neue Film von Sofia Coppola.
Ja, von dem habe ich auch noch nichts gehört.
Da habe ich den Trailer mal schon so ein, zweimal gesehen bei verschiedenen Gelegenheiten und fand es interessant. Es ist halt, spielt halt so in den Südstaaten. Es ist ein Remake auch von einem Film, der ursprünglich mit Clint Eastwood war, 1976 oder so. und erzählt einfach die Geschichte von einem, also spielt während des Bürgerkriegs in so einer Villa, natürlich in den Südstaaten, und ein Nordstaatensoldat wird verwundet im Wald gefunden von einem jungen Mädchen, die zusammen mit fünf anderen Frauen auf so einer Mädchenschule ist, die in dieser Villa sich befindet. Und das ist so ein ganz, also da wird dann so eine ganz knisternde Spannung aufgebaut, was jetzt passiert, als dieser verwundete Mann in diese behütete Mädchen- oder Frauenwelt eintrifft. Wo jetzt die Nicole Kidman ist so das Heft in der Hand hat, die diese Schule, diese Mädchenschule leitet. Dann wird von Kirsten Dunst eine Lehrerin gespielt, die so die zweitälteste da ist. Und dann geht's so in so Schritten abwärts. So Elle Fanning ist dann, glaube ich, die drittälteste, und so ein paar noch, die dann eher so 12 oder 10 sind. Und die gehen dann auf ganz unterschiedliche Weise dann auch mehr oder weniger auch erotisch da mit diesem Eindringling um, vergucken sich in ihn oder verlieben sich in ihn, und dann schlägt diese Stimmung aber so relativ so ab der Hälfte oder ein bisschen, eigentlich eher noch später, so komplett in ihr Gegenteil um, weil er sich von ihnen dann so total bedroht fühlt, und setzt damit ein, dass sie eben aufgrund einer unglücklichen oder auch ein bisschen schlecht eingefädelten Liebesszene, die dann schief geht, kommt es dazu, dass er von einer von den Frauen die Treppe runtergestürzt wird und dann diese Verletzung in seinem Bein sich wieder entzündet, und sie müssen ihm das Bein abnehmen. Und daraufhin dreht er halt völlig durch, fühlt sich von ihnen gefoltert und misshandelt und verstümmelt. Und dann geht es halt darum, dass wie werden sie diesen Typen wieder los? Gespielt von, mir fällt der Name nie
Colin
ein, Colin
Farrell.
Farrell. So. Aber auf
Ja,
eine Art und Weise
lustigerweise.
so quälend langsam und teilweise mit denselben Einstellungen, wie jemand morgens auf die Veranda tritt und mit dem Fernrohr in die Ferne guckt und Pulverrauch über den Bäumen aufsteigt und immer wieder Trauerweiden gezeigt werden in endlos langen Einstellungen. Und es ist einfach, man sitzt drin und hat das Gefühl, man guckt so einen Film, der die ganze Zeit Spannung aufbauen will, indem er irgendwie die Einstellung extrem lang hält, und dann so, man suggeriert so, das soll jetzt vielleicht so die Spannung, die knisternde Spannung noch mehr so auf den Zuschauer übertragen, aber was beim Zuschauer ankommt, ist eigentlich nur Langeweile oder dann mit der Zeit auch Genervtheit, weil es auf der Stelle tritt und dann aber am Ende so ganz überraschend dann nochmal schnell wird, und dann ist der Film aber vorbei. Also ganz schlechte Taktung, ganz komisch dramaturgisch gemacht und auch einfach auch ein bisschen fragwürdig, so von dem, was es soll.
Okay. Also es klingt nicht ganz uninteressant. Ich habe parallel ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, das basiert auf einem Roman namens A Painted Devil. Und dieser Roman ist. Wann ist denn der Roman? Naja, auf jeden Fall wurde das in den 70er Jahren schon mal verfilmt mit Clint
Genau,
Eastwood in der Rolle,
ja.
die jetzt Colin Farrell
Das habe ich ja vorhin
spielt.
gesagt, ja.
Ja, der Roman ist von 1966, ist also auch rund 100 Jahre später, also nicht, also quasi spielt, also ja, also ist quasi ein historischer Roman, der zur Zeit des Bürgerkriegs spielt. Und das muss ich jetzt fast sagen, interessiert mich irgendwie fast mehr, zumal der Wikipedia-Artikel den Film ein Southern Gothic Thriller Drama nennt.
Ja, ich habe mir auch
Ja,
gedacht, man müsste
also.
sich das Original dann mal angucken, ob das mehr so diese Southern Gothic Prämisse auch erfüllt. Die ist meiner Meinung nach in der Sofia Coppola-Verfilmung jetzt nicht wirklich da.
Ja. Und nochmal kurz zu Valerian. Also den hatte ich nämlich ursprünglich sehen wollen, aber und das ist jetzt leider nur ein Vorurteil, ja. Ich muss sagen, Dane DeHaan und Carla Schlag mich tot, aus die in Suicide Squad den Bösewicht gespielt hat. Ich finde die beiden irgendwie nicht so überzeugend als Hauptdarsteller. Die haben für mich irgendwie nicht, nicht ausreichend Charisma quasi.
Ja doch, das haben sie schon.
Um die,
also in dem Film funktioniert das also Zusammenspiel zwischen den beiden schon. Weil sie auch so ein bisschen, so sie unterlaufen so ein bisschen die klassischen Rollenbilder, dass der Mann der strahlende Held ist und die Frau so ein bisschen die Schöne, die aber nichts kann. Also die gibt ihm ordentlich Kontra. Und er wird auch so ein bisschen so als Depp manchmal vorgeführt. Und dann, ja, das ist halt einfach eine total fantastische Science-Fiction-Geschichte, die in 5, 10 verschiedenen Welten, also auch so Settings spielt, die alle aber innerhalb dieser Stadt der 1000 Planeten sind. Es ist sehr, sehr CGI-lastig, also manchmal kommt man sich echt vor wie in einem Computerspiel auch. Das fand ich
ja, das fand ich im Trailer spüren. Auch, weil da gibt's so eine. Das fand ich im Trailer eigentlich ziemlich cool. Da gibt's so eine Sequenz, wo er durch irgendwie Wände läuft und du hast so eine Over-the-Shoulder-Perspektive, die sich 1:1 kennt man die aus Videospielen.
Ja, stimmt.
Und das fand ich eher relativ interessant, ehrlich gesagt. Aber es kann natürlich auch sein, wenn das ein Film übertreibt, dass das dann. Also, wie gesagt, visuell hat mich der Film ungeheuer angesprochen, aber gleichzeitig mir gedacht, so. Also, ich mag. Also, die Cara Delevingne, so heißt sie. Die Loreline spielt, die war halt eben, die ist ein Model und die hat, also bevor sie ihre Schauspielkarriere angefangen hat, ist sie über Laufstege gelaufen und die hat in Suicide Squad, der eh jetzt nicht so das der grandioseste Film aller Zeiten ist, hat sie auch jetzt keine so super tolle schauspielerische Leistung abgeben können, als, ja, wie auch immer die Figur hieß. Temptress? Nee, so ähnlich. Enchantress. Uninteressant. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Film, der vor allen Dingen schön bunt ist und bestimmt auch visuell sehr eindrucksvoll, aber der ist auch relativ gefloppt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt zu Recht oder nicht zu Unrecht oder zu Unrecht. Aber ich habe mir auch gedacht, dass das eben so ähnlich ist wie halt eben das fünfte Element.
Was ich schön fand und was für mich so ein bisschen auch eine Verbindung ist dann zu The Dark Tower. Es ist endlich mal nicht so ein klassischer amerikanischer Superheldenfilm. Also es ist dann so, es wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, dass es halt so ein Science-Fiction-Abenteuer, so eine Space-Opera ist. Mit auch einem europäischen Einschlag, würde ich sagen, so ein bisschen. Also man kann...
Ja, basiert ja auf einem französischen
Comic. Man kann, wenn man will, auch so ein bisschen Seiten, also so Kommentare rauslesen, die so ein bisschen auch auf die, bei diese Stadt der 1000 Planeten kann man so ein bisschen wie Europa auch lesen, wenn man das so, wenn man will, wenn man das so ein bisschen metaphorisch angucken will. Es geht um Überbevölkerung, es geht darum, wie verstehen sich die unterschiedlichen Rassen untereinander, also diese ganzen Aliens, die da mit Menschen auch zusammenleben. Und es hat eine ganz elegant geführte Handlung, die so durch sehr viele Subplots auch geht, aber trotzdem beim Punkt bleibt, auch obwohl der Film, glaube ich, so um die 2 Stunden lang ist. Und von der Struktur her ist es halt auch ein bisschen ein Märchen. Also man kann den auf jeden Fall angucken.
Ja, also du sagst, also okay, dann habe ich da vielleicht auch zu Unrecht das Gefühl, dass er sich nicht lohnt. Was ich wiederum ein bisschen bedenklich finde, ist, dass die Comic-Reihe wohl im Original tatsächlich Valerian und Loreline
heißt. Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Sie beide Titelfiguren sind. Warum hat man die Frau aus dem Titel getilgt? Ja. Warum heißt der Film nicht einfach Valerian und Loreline?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also, vor allem zumal der Titel And the City of a Thousand Planets, das ist wohl schon der Name einer eines Heftes oder einer Story aus dieser Comic-Reihe, aber eben, ja, warum hat man die Frau rausgetilgt? Das verstehe ich überhaupt nicht, zumal sie ja wirklich wohl gleichberechtigte Hauptfiguren sind.
Ja, und hier beende ich den ersten Teil des Sommerrückblicks. Nächste Woche geht es weiter mit The Dark Tower, der Stephen King-Verfilmung. Edgar Wrights Film Baby Driver. Und außerdem werden wir über House of Cards Staffel 5 und die aktuelle Staffel Game of Thrones, also die 7. sprechen. Und auch ein bisschen über das Revival von Twin Peaks. Allerdings reden wir über alle drei diese Serien, ohne auf Plot-Details einzugehen. Also spoilerfrei. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.